Inhaltsangabe. Erster Akt, erste und zweite Szene. Die grundlegenden Konflikte des Dramas.
Don Carlos ist der Infant von Spanien, also der Königssohn, ein junger Mann von 23 Jahren. In der ersten Szene befindet er sich in den Gärten in Aranjuez. Das ist die Sommerresidenz des spanischen Königshofes. Er wird dort von dem Dominikanermönch Domingo aufgesucht.
Carlos ist seit seiner Rückkehr von der Universität schweigsam und verschlossen. Auch gegenüber Domingo wirkt er in diesem Gespräch ziemlich zugeknöpft. Warum eigentlich?
Domingo ist der Beichtvater und Vertraute seines Vaters, König Philipp. Carlos weiß nur zu gut, dass alles, was er sagt, seinem Vater zugetragen wird. Er vermutet sogar, dass der König den Geistlichen geschickt haben könnte. Er wird ständig beobachtet, denn König Philipp misstraut dem Verhalten seines Sohnes.
Philipp ist sich der Tatsache bewusst, dass Carlos nach Macht strebt und ihm gefährlich werden könnte.
So ist es. Noch ist er allerdings ungefährlich. Schließlich ist er am Hof völlig isoliert. Carlos hat niemanden, dem er sich anvertrauen kann.
Ist das die alleinige Ursache für seine Depression?
Nein. Es ist vor allem die Beziehung zu seiner Mutter. Domingo liefert Carlos das Stichwort. Als der Geistliche erwähnt, dass Königin Elisabeth um ihn geweint habe, erwacht er plötzlich aus seiner Verschlossenheit. Der Zuschauer erfährt, dass Carlos leibliche Mutter bei seiner Geburt verstorben ist. Elisabeth war ursprünglich mit Carlos verlobt, doch König Philipp hat sie aus politischen Gründen schließlich selbst geheiratet.
Es besteht demnach ein doppelter Konflikt, der die Handlung des gesamten Dramas tragen wird. Carlos liebt seine Stiefmutter, die er aber nicht haben kann. Darüber hinaus gibt es einen klassischen Vater-Sohn-Konflikt.
Genau diese beiden Problemkreise werden in der zweiten Szene weiter ausgebreitet. Mit dem Marquis von Posa taucht zunächst unverhofft sein Jugendfreund auf. Überschwänglich begrüßt Carlos den Vertrauten. Der Marquis gibt sich eher distanziert.
Vergebung, mein teurer Prinz, wenn ich dies stürmische Entzücken mit Bestürzung nur erwidere. So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn erwartete. Das ist der löwenkühne Jüngling nicht, zu dem ein unterdrücktes Heldenvolk mich sendet. Denn jetzt stehe ich als Roderich nicht hier, nicht als des Knaben Carlos Spielgeselle. Ein Abgeordneter der ganzen Menschheit umarm ich sie. Es sind die flandrischen Provinzen, die an ihrem Halse weinen und feierlich um Rettung sie bestürmen.
Die Freundschaft der beiden Männer basiert demnach auf ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Carlos sucht einen Menschen, dem er sein Herz öffnen kann. Posa sucht hingegen in Carlos den spanischen Thronfolger, der Flandern aus der Unterdrückung in die Freiheit führen kann.
Damit werden zwei weitere Themen bzw. Konflikte in die Dramenhandlung eingeführt. Zum einen ist es die ungleiche Freundschaft zwischen Carlos und Posa. Hinzu kommt der politische Konflikt, der aus den Freiheitsbestrebungen der Niederlande herrührt. Diese gehörten damals zum spanischen Weltreich. Der Begriff Niederlande ist gleichbedeutend mit den flandrischen Provinzen zu verstehen.
Carlos scheint sich für die politischen Verwicklungen nicht zu interessieren. Er beschwört stattdessen Kindheitserinnerungen. Posa und er wuchsen gemeinsam auf. Trotz der unterschiedlichen Zukunftsperspektiven waren sie wie zwei Brüder.
Man merkt jedoch an Carlos' Ausführungen, dass er schon damals viel mehr für die Freundschaft getan hat. Das ging bis zur Selbstaufopferung. Jetzt verlangt er, dass Posa sich revanchiert.
Das hat er ja auch in Kindertagen versprochen. Aus einer Mischung aus Rührung und Verpflichtung erneuert der Marquis nun den Freundschaftsbund. Erst unter dieser Voraussetzung lüftet Carlos sein Geheimnis, die als unnatürlich empfundene Liebe zu seiner Stiefmutter.
Weiß eigentlich die Königin von seinen Gefühlen?
Nein. Die starre Etikette am Königshof hat es bisher unmöglich gemacht, dass Carlos sie unter vier Augen sprechen konnte. Ein privates Treffen zwischen der Königin und ihrem Stiefsohn war am Hof einfach nicht vorgesehen. Carlos hofft darauf, dass Posa ihm zu einem solchen ungestörten Gespräch verhelfen könnte.
Erahnt der Marquis die ganze Tragweite der Problematik? Er muss doch wissen, dass durch die Liebe zu Elisabeth auch Carlos' Verhältnis zu seinem Vater beeinträchtigt wird.
Deshalb spricht er ihn direkt darauf an. Carlos eröffnet ihm, dass das Verhältnis von jeher gestört war. Mit 6 Jahren sah er seinen Vater zum ersten Mal. Es war an einem Morgen, an dem der König ohne Zögern 4 Todesurteile unterschrieb. Seitdem traf der Thronfolger in seiner Kindheit nur mit ihm zusammen, wenn er bestraft wurde.
Dass man da seinen Vater eher fürchtet als liebt, scheint mir verständlich. Hinzu kommt jetzt noch, dass sie beide dieselbe Frau begehren.
Es ist aber noch schlimmer. Nur zögerlich und in Andeutungen versteckt, gesteht Carlos dem Freund sogar Mordgedanken.
Lass mich noch einmal zusammenfassen. In den ersten beiden Szenen werden die zentralen Konflikte der Handlung eingeführt. Es sind Carlos' Liebe zu seiner Stiefmutter und die schwierige Beziehung zu seinem Vater. Daneben wird über die ungleiche Freundschaft zwischen Carlos und dem Marquis von Posa der politische Freiheitskampf Flanderns ins Spiel gebracht.
Erster Akt, dritte bis sechste Szene. Elisabeths Stellung am Hof und ihre heimliche Begegnung mit Carlos.
In den folgenden Szenen des ersten Aktes gewährt uns Schiller einen Blick in Elisabeths Leben am Hof. Sie stammt aus dem französischen Königshaus, an dem es offenbar ungezwungener zuging. In der dritten Szene des ersten Akts ist die Königin, wie gewöhnlich, umringt von ihren Hofdamen, die keinerlei Privatsphäre zulassen.
Ich finde, man kann an mehreren Stellen sehen, dass sie sich nicht wohl fühlt. Während sich die Hofdamen an Stierkampf und Ketzerverbrennung in Madrid erfreuen, erscheinen diese gewaltsamen Vergnügungen der friedliebenden Königin eher befremdlich. Ziemlich deprimierend ist es mit anzusehen, dass sie nicht einmal ihre eigene Tochter sehen darf, da nach dem streng geregelten Tagesablauf nicht die Zeit dafür ist.
Ohne Zweifel leidet sie unter der starren Etikette am spanischen Königshof. Umso erfreuter ist sie, als in der nächsten Szene der Marquis von Posa auftritt. Diesen kennt sie aus glücklichen französischen Tagen. Mitgebrachte Briefe aus ihrer Heimat ermöglichen ihm, offiziell um eine Audienz zu bitten.
Kommt Posa nun der Bitte seines Freundes Carlos nach, ein Treffen zu arrangieren?
Es ist wahrlich nicht leicht, denn die Hofdamen sind ständig bei der Königin. Darüber hinaus sind sich beide anfangs nicht darüber im Klaren, ob sie sich einander anvertrauen können. Posa erzählt deshalb eine Geschichte, die eine Parabel auf das Dreiecksverhältnis zwischen Carlos, Elisabeth und Philipp darstellt. Die Königin erkennt die Bedeutung der Erzählung und schickt unter einem Vorwand den Hofstaat bis auf die Marquisin von Mondekar weg.
Und?
Elisabeth ist ziemlich überrumpelt, als Carlos unvermittelt erscheint. Mit seinem Auftreten beginnt die fünfte Szene des ersten Aktes. Ohne große Umschweife erklärt er Elisabeth seine Liebe. Sie weist ihn zurück. Doch als er ihr auf den Kopf zusagt, dass sie Philipp nicht liebe, kann sie die Wahrheit nicht zurückhalten. Es sei ihre Pflicht, ihr Schicksal, dem sie gehorchen müsse.
Doch damit gibt sich Carlos nicht zufrieden, oder?
Nein. Er spricht vom Umsturz der Gesetze und hofft weiter darauf, sie zur Frau zu nehmen. Elisabeth versucht ihn zu mäßigen und seine Gefühle auf ein höheres Ziel umzulenken.
Die Liebe ist ihr großes Amt. Bis jetzt verirrte sie zur Mutter. Bringen Sie sie ihren künftigen Reichen und fühlen Sie statt Dolchen des Gewissens die Wollust, Gott zu sein. Elisabeth war ihre erste Liebe. Ihre zweite sei Spanien.
Was meint sie damit?
Das wird am Ende der Szene klarer. Dort bietet sie nicht nur die Freundschaft der Mutter an, sondern übergibt ihm auch einige Briefe aus den unterdrückten Niederlanden. Mit der Liebe zu Spanien ist also ein politischer Auftrag verbunden, nämlich
sich für die Freiheit der flandrischen Provinzen einzusetzen.
Genau. Was das heißt, bleibt zunächst offen, denn die kurze Begegnung wird durch das Erscheinen des Königs in der darauffolgenden Szene abrupt beendet.
Nach allem, wie er bisher beschrieben worden ist, verheißt das nichts Gutes.
In der Tat ist der König sofort sehr misstrauisch, als er die Königin alleine antrifft. Ohne die Umstände näher zu klären, verbannt er die Marquisin von Mondekar für 10 Jahre vom spanischen Hof. Vor dem versammelten Hofstaat wagt es Elisabeth nicht, ihrem Mann zu widersprechen, doch bietet sie der Verbannten Frankreich als Zufluchtsort an.
Aber Carlos hat der König nicht erkannt.
Nein, doch die Abwesenheit seines Sohnes verstärkt zusätzlich sein Misstrauen gegen ihn. Philipps Auftritt endet mit der Ankündigung, dass in den Niederlanden Ketzerei und Aufruhr ein furchtbares Exempel erfordern. Du musst wissen, Spanien war zu dieser Zeit katholisch, die Niederlande sympathisierten dagegen mit dem Calvinismus.
Ich fasse noch einmal zusammen. Königin Elisabeth steht im Zentrum der Szenen 3 bis 6. Sie leidet unter der starren Etikette des Hofes. In der Begegnung mit Carlos weist sie seine Liebe jedoch zurück und versucht ihn für den politischen Freiheitskampf der Niederlande zu gewinnen. Der König bleibt in der ersten Szene, in der er auftritt, seinem Charakter treu. Er zeigt sich als gefühlloser, gefürchteter Despot.
Erster Akt, siebte bis neunte Szene. Brüderlichkeit als Freundschaftsideal zwischen Carlos und Posa.
Die letzten 3 Szenen des ersten Aktes gehören Carlos und Posa. Ihr Gespräch wird lediglich durch den Auftritt Graf Lermas in der 8. Szene kurz unterbrochen.
Carlos scheint sich den Wunsch der Königin zu Herzen zu nehmen. Er beginnt die Szene mit den Worten: Flandern sei gerettet, sie will es, das ist mir genug.
Es ist auch keine Zeit zu verlieren, denn der berüchtigte Graf Alba ist bereits zum Gouverneur der aufständischen Provinzen ernannt worden. Deshalb begrüßt Esposa, als Carlos sein Vorhaben äußert, gleich am nächsten Tag beim König um eine Audienz zu bitten. Dabei will er den Oberbefehl über die Niederlande für sich beanspruchen.
Beide ziehen also jetzt am gleichen Strang.
Im Überschwang der Gefühle bittet der Königssohn den Marquis sogar, ihn künftig mit Du anzureden. Das bürgerliche Gleichheitsideal soll an die Stelle der gesellschaftlich unterschiedlichen Ränge treten. Beide bezeichnen den anderen als ihren Bruder. Begeistert formuliert Carlos:
Ich fürchte nichts mehr. Arm in Arm mit dir, so fordere ich mein Jahrhundert in die Schranken.
Der erste Akt endet also mit einer Bekräftigung des Freundschaftsbundes. Carlos scheint für den politischen Konflikt der Dramenhandlung gewonnen zu sein.